Herzlich willkommen, die ihr euch aufgemacht habt. Wir sind sehr dankbar, auch für die Veranstaltung heute. Zu Beginn möchte ich einen Vers lesen aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Man könnte auch übersetzen, hat Gott sie dahingegeben, in ein untaugliches Denken oder in eine untaugliche Gesinnung. Wir hatten am Donnerstag schon gesehen, wie aktuell Gottes Wort ist. Und auch dieser Vers zeigt uns das wieder aufs Neue. Und auch das heutige Thema wird uns deutlich machen, wie Gottes Wort aktuell ist und bleibt. Wir wollen beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du die Fülle hast, dass du deinen Sohn gegeben hast als Lösegeld für jeden, der ihn annimmt. Und wir danken dir, dass wir auch heute wieder hier zusammen sein dürfen unter deinem Wort. Und unsere Bitte ist es, dass du dein Wort segnest, dass du unsere Herzen aufschließt und dass du uns deine Gedanken klar erkennen lässt. Wir erbitten besonders für den Bruder, der spricht, deine Gnade. Wir erbitten deine Weisheit und dein Erbarmen. Danke, dass wir unter deiner Fülle sind. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen. Amen.
Ja, liebe Freunde, ganz herzlichen Dank. Das ist doch ein besonderes Opfer. Samstagnachmittag ist eigentlich Ruhezeit für normalen Menschen. Und der Metabolismus ist im Minimum. Die Gefahr einzuschlafen ist um diese Zeit maximal. Ich bekenne es, wäre ich Zuhörer, würde ich sicher diese drei Phasen durchgehen. Nystatio, Nickerchen, Hypnoschlaf, Koma, Tiefschlaf. Und ich werde wahrscheinlich nicht einschlafen als Redner. Und ich habe ja immer noch diesen Jetlag, kennt ihr den Ausdruck? Also die Zeitverschiebung. Wir waren ja in Colorado noch bis Donnerstag letzte Woche und das ist 8 Stunden Differenz. Das heißt, wenn man dort schlafen geht, stehen die hier auf und umgekehrt. Und das merkt man schon und ich hänge manchmal durch und bin sowieso morgen Muffel und jetzt noch und halber Atheist am Morgen. Also, naja. Also ihr seid in gewisser Hinsicht gefährdet. Wer war vorgestern nicht da? Das ist ja jetzt der zweite Teil und ist heute das erste Mal. Also vielen Dank ist ein echtes Opfer. Zum Glück ist es nicht so warm, weil dann noch ist besser jetzt noch etwas Regen. Und eine Frage vorweg. Wer weiß, warum wir 4 Evangelien haben? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Hat man euch das schon mal, wir werden ja immer mehr herausgefordert. Schaut, noch vor 30 Jahren im Westen war Christentum akzeptiert. Es gibt ja diesen Andrew Branson, hieß der, glaube ich, der war jahrzehntelang Missionar in der Türkei, wurde dann von Erdogan verhaftet und Trump hat ihn freigepresst. Der war da nicht so zimperlich wie unsere politisch korrekten Tänzer. Und dann kam er nach Jahrzehnten nach Amerika zurück und sagte, Amerika ist christenfeindlich geworden. Der merkte natürlich den Unterschied. Uns geht's ja wie diesem berühmten Frosch, das kennt ihr ja nicht, dass wenn man einen, ist kein Witz, wenn man einen Frosch in heißes Wasser setzt, springt er heraus. Wenn man einen Frosch in normal temperiertes Wasser setzt, allmählich anwärmt, bleibt er drinnen, bis er gekocht ist. Und ich darf euch eines garantieren, könnte man die Leute, die vor 20 Jahren heimgegangen sind, in Gemeinde, in Kirche und Welt, in unsere heutige Situation setzen, die würden entsetzt rausspringen. Wo sind wir gelandet? Gerade dieser Gender-Irrsinn. Und jetzt werden wir immer mehr konfrontiert und die Moslems sagen, also ihr habt ja die Fälschung und man hat einfach gewürfelt und da fiel die Zahl 4, deswegen habe ich 4 Evangelien. Nee, das hat schon einen tieferen Grund. Habt ihr das mal gehört? Das war mir noch nicht so bekannt, aber es ist echt eine Bereicherung. Vielen Dank. Ich nehme an, einige haben das gelernt, gehört. Das sind die 4 Grundnaturen Jesu. Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als der vollkommene Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Unterschiede. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, das kann man nicht erfinden. Und die 3 Kulturkreise waren damals der jüdische, der römische, der griechische und Matthäus also für die Juden. Und die Juden erwarteten den König. Und deswegen sehen wir diesen Blickwinkel, diesen Fokus gleich vorweg in Matthäus Kapitel 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und da schreckt der ganze Jerusalem. Und also diese ganz typische Königsstruktur. Und der Messias war der König, Zacharja 9, siehe, dein König kommt. Und jeder König hat neue Gesetze bekannt zu geben. Und die Königsproklamation ist die Bergpredigt. Die findet man in dieser Form bewusst nur bei Matthäus. Markus schildert Jesus als Knecht. Es ist uninteressant, wo ein Knecht stammt. Wir haben überhaupt keinen Stammbaum. Jeder König hat einen Stammbaum. Wenn ich sage, ich bin Nachkomme vom Kaiser von Österreich, unser guter Kaiser kehrt zurück. Wer war denn da der letzte? Karl, der Erste oder was? Vorher war guter Kaiser Franz Josef. Wer hat am Zahn no, also Alexander, zeig mal deinen Stammbaum. Aber mein Vater stammt aus Deutschland, Randbemerkung. Ja. Und deswegen beginnt es ja sofort, Matthäus, dies ist das Buch Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Markus, kein Stammbaum. Völlig uninteressant, wer ein Knecht ist. Er wird nicht angebetet, Knecht wird nicht gehuldigt. Wir haben nur 4 Gleichnisse, ein Knecht hat nichts zu sagen. Nur eine größere Rede, Markus 13, die Wiederkunftsrede, aber 41 Mal das Wort Eutis oder Eutios und alsbald und alsbald und alsbald. Der Knecht ständig am Arbeiten. Der König hat etwas zu sagen und deswegen habe ich diese Einleitung gemacht, die großen Reden bei Matthäus. Wir haben 5 große Reden, die in Beziehung stehen zu den 5 Büchern Mose. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Nur bei Matthäus steht, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israels, Matthäus 15, Matthäus 10. Und wir haben keinen Vers von seiner Himmelfahrt. Na, da kommen unsere modernen Theologen und deren hat ja Deutschland keinen Mangel. Und das wurde nachher von der Gemeinde dazu fantasiert und so weiter. Hat einen ganz anderen Grund. Er wird hier auf Erden sichtbar als König im messianischen Friedensreich von Jerusalem aus herrschen. Denn alle Propheten des Alten Bundes haben von einem kommenden Friedensreich, von einem Paradies am Ende der Tage geweissagt. Mit einer einzigen Ausnahme, dem Propheten Jona. Dass es 1000 Jahre dauert, das sagt uns dann der Seher Johannes im Buch der Offenbarung. Und weil die Juden die Schrift kannten, versucht er, der Matthäus, den Juden anhand der Bibel nachzuweisen, dass Jesus der Messias ist. Und deswegen ist auch ein Schlüsselbegriff, wie der Prophet sagt, oder damit die Schrift erfüllt werde. Und also Lukas schildert den wahren Menschen, die Römer, Markus sozusagen für die Römer, die waren nicht an Geschlechtsregistern und dergleichen interessiert. Die wollten sehen, wie funktioniert das in der Praxis. Und Lukas, die Griechen suchten ja den idealen Menschen. Dieser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, das ist ein zutiefst griechischer Satz. Es soll ein gewisser Protagoras gewesen sein, nicht Pythagoras, Protagoras, aber eigentlich, und das ist ja genau jetzt unsere Rechtsprechung, nicht irgendwie ein göttlicher Maßstab, sondern eben, was der Mensch empfindet. Und wenn ich bisexuell empfinde und homosexuell und intersex und heterosexuell und ich weiß nicht was, dann muss man das eben legalisieren. Und gestern ist es soweit. Matic-Report, EU hat Abtreibung als Menschenrecht anerkannt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind die Leute, die dann sagen, nie wieder Auschwitz. Was ist, Kathi? Der Matic-Report, also dieser Sozialist aus Kroatien, hat wie schon vorher mal diese spanische Sozialistin Estrella versucht, Abtreibung bis zu den Eröffnungswehen als Menschenrecht. Und es muss also ärztliche Bereitschaft vorhanden sein. Und es gilt auch nicht mehr die Gewissensklausel, wenn ein Arzt aus gewissen Gründen Abtreibung ablehnt, ist das jetzt unterlassene Hilfeleistung. Wärst du strafbar? Das sind doch wirklich tolerante Leute, die uns von der alternativlosen EU da beglücken wollen. Das wird das Imperium des Tieres, das laut Offenbarung kommen wird. Also wenn wir uns das merken können, Matthias der König, Markus Knecht, Lukas vollkommene Mensch und Johannes Gott. Johannes beginnt mit dem Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes 20 hört auf mit dem Bekenntnis des Thomas, das muss unser Zeugnis, Bekenntnis sein. Mein Herr und mein Gott, zum Leidwesen der Zeugen Jehovas steht hier der bestimmte Artikel, ho, Kyrios mu, der Herr meiner, kai ho, theos mu, der mein Gott. Und das sind diese Ich-Bin-Sätze. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der gute Hirte, ich bin die Wahrheit. Wenn jemand sagt, er ist die Wahrheit, wenn jemand sagt, er ist das Licht der Welt, dann ist er entweder völlig durchgedreht und gehört mit Blaulicht in die Klapsmühle, oder er ist Gott. Da haben wir nicht die Alternative, ja, er war ein guter Mensch und so weiter. Also das noch zur Einleitung, damit wir erahnen, welchen Schatz wir in der Bibel haben. Und wir haben von daher auch abgestimmt, die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Aber das geht jetzt zu weit, sonst ich bin ja hier noch in der Einleitung. Wir haben ja dieses Thema, was kommt auf uns zu, in welcher Zeit leben wir? Und liebe Freunde, da greife ich einleitend diese Schrift auf. Bibel beleuchtet, Hintergrund des Terrorismus, habe ich 1979, 1980 geschrieben. Noch ein Nachsatz. Also Matthäus der König, auf seinem Kreuz stand ja Jesus von Nazareth, König der Juden. Interessant auch, von wem er als König proklamiert wird. Nicht von seinem eigenen Volk. Die Weisen aus dem Morgenland und dann Pilatus, König der Juden. Und das ist ja auch prophetisch, typologisch. Die, die ihn dann angenommen haben, sein Volk hat ihn ja verworfen, waren in erster Linie die Nichtjuden. Und dann Markus der Knecht und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse. Markus 10, Vers 45. Sondern diene und gebe mein Leben als Erlösung für viele. Und Lukas sieht, welch ein Mensch, naja, und Johannes Evangelium, die Herrlichkeit, es nennen manche Leute das Johannesevangelium geschrieben mit dem Sprachschatz eines 6-jährigen Kindes, das schönste Buch der Weltliteratur. Das ist fantastisch, wenn man sich da aufgebaut, eigentlich eingeteilt nach Festen und aufgebaut nach der Stiftshütte. Aber gut, jetzt der Grund, warum ich das so erwähnt habe, wir haben also 5 große Reden bei Matthäus und die 5. große Rede ist die Ölbergrede. Bei Markus ist das nur ein Kapitel, bei Matthäus ist es Kapitel 24 bis Ende von Kapitel 25 und dann heißt es, und es begab sich, nachdem er all diese Reden vollendet hatte. Und diese Formulierung gibt es 5-mal bei Matthäus. Also da wird dann schon ausführlich das geschildert und wir wollen dann in Matthäus 24 einsteigen. Und liebe Freunde, ich habe es ja vorgestern erwähnt, die Endzeit beginnt im allgemeinen Sinne mit dem Kommen des Messias. Und von der Aktualität her ist das der große Irrtum der charismatischen Bewegung, Jugend mit einer Mission und so weiter. Und wir wollen diese Leute nicht richten. Es sind oft Leute mit allerbesten Motiven, mit allerbesten Eifer. Aber da haben sie eine völlig falsche Lehre der Eschatologie von der Endzeit. Sie erwarten immer wieder die Erweckung, die kommt. Und die Bibel lehrt eben den großen Abfall. Und liebe Freunde, hätten wir den Bruchstein einer Erweckung, wir würden das Wort Homosexualität nicht in den Mund nehmen. Abtreibung wäre kein Thema. Ehescheidung wäre ein eine Katastrophe als Ehebruch. Und der wahre Gradmesser geistlich-moralischer Kraft, Erweckung, ist immer auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das erste Symptom, wenn die Furcht Gottes weg ist, ist Unzucht, Hurerei, Ehebruch und das Schlimmste dann die Perversion. Und es hat ein Weltmensch, Unwin, untersucht, Oxford Press, Sex and Culture. Wie hängt das zusammen? Sexualität und Kultur. Und dann musste er gegen seinen Willen als Weltmensch feststellen, wenn eine Generation voreheliche sexuelle Beziehungen gestattet hat, war das immer die letzte. Das war dem nicht angenehm. Naja, wenn du heute was dagegen sagst, auch in frommen Kreisen, du wirst ja betrachtet wie ein lebendes Fossil, also kommst du vom Mars oder wo lebst du eigentlich? Also da hat sich schon einiges verschoben. Ich habe es vielleicht erwähnt, ich habe mich 68 bekehrt. Ein Politiker, der geschieden war, hatte keine Chance, Kopf verpacken. Politiker, Sünde, also Lüge nachgewiesen, Kopf verpacken. Heute ist ein Qualitätsmerkmal, rühmen Sie sich noch, dass Sie schon so und so viele Frauen hatten und so weiter und 3, 4, 5 Mal geschieden, haben den Weltfrieden im Herzen, schicken aber dafür eine Frau nach der anderen in die Wüste und so weiter. Also die Gefallenheit des Menschen reift immer mehr aus. Und ein besonderes Datum möchte ich hier erwähnen, das doch in einer besonderen Weise herausragt. Wer kann sich erinnern an den Sechstagekrieg? Da wart ihr noch DDR? Also die Jüngeren werden das nicht wissen. Ältere Jahrgänge, du kannst dich noch erinnern. Es war der totalste militärische Sieg des 20. Jahrhunderts. Am 5. Juni 1967 begann der Krieg im Nahen Osten. Ich war damals noch nicht gläubig. Es kam die Nachricht, Krieg im Nahen Osten. Und obwohl nicht gläubig, war irgendwie eine Bedrückung da. Es sah sehr schlecht aus für Israel. Da war eine ganz martialische Propaganda. Nasser, wir werden sie ins Meer werfen. An der Westfront am Sinai waren 10 Panzerdivisionen gegen 3 der israelischen und so weiter. Und die Erzfeinde König Hussein von Jordanien und Nasser haben sich ausgesöhnt. Israel war umzingelt. Und der Krieg war eigentlich schon nach den ersten 40 Minuten entschieden. Da hat die israelische Luftwaffe, die ganze ägyptische Luftwaffe ausgeschaltet. Die Israelis haben geschwiegen. Und jetzt hat er die größten Waffenlieferung an Syrien, Ägypten, kam er von der Sowjetunion, die DDR, jede Menge Logistik. Und am Montagabend, als es durchsickerte, dass praktisch schon die totale Niederlage da ist, waren die unter einem Schock. Die sowjetischen und ostdeutschen Berater, so sehr sie das militärisch bewundert haben. Und dann kehrten die Juden am 7. Juli um 10:30 Uhr Vormittag zu ihrer heiligsten Stätte nach Jahrtausenden zurück, die Klagemauer. 7. Juni 67 und beinahe die Soldaten standen da und weinten wie Schlosshunde. Es war eine Atmosphäre, da haben Weltmenschen gespürt, hier stimmt etwas nicht, hier ist wirklich etwas Dramatisches sich ereignend. Es haben Humanisten das Schma Israel, also höre Israel, das Segensgebet, mit einer Inbrunst gebetet. Das sagte ein Soldat, der gläubig war. Das habe ich noch nicht einmal in der Synagoge jemals so intensiv beten gehört. Und Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, der Oberbefehlshaber, der Höhepunkt seines Lebens, sagte er, als er damals mit Moshe Dayan zur Klagemauer kam. Und jetzt sagt der Herr Jesus in seiner Wiederkunftsrede im Lukas-Evangelium erstaunliche Details. Und dann sagt er in Lukas 21, Vers 24, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Ich kann mir aber schon noch selber... Willst du mich dämpfen?
Nein.
Meinst du, ich bin zu feurig? Willst du mich abduschen? Das hier über... So wie Elia dann das Wasser ausgegossen hat über den Altar, wo die Baalspriester da einiges an emotionalen Feuer angezündet haben. Vielen Dank. Und jetzt sagt der Herr eben, Jerusalem wird belagert werden, es wird zerstört werden, sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe und gefangen geführt unter all die Völker, und jetzt kommt ein Biss. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und jetzt geschieht ein einmaliges Ereignis vor jetzt mehr als 50 Jahren. Die Juden kehren nach eben Jahrtausenden zu ihrer heiligsten Stätte zurück. Und da habe ich zusammengestellt, was sich nicht für den Osten, nicht für Sowjetunion, nicht für Indien, aber für den Westen, der das Evangelium hatte und dadurch reich und frei und wohlhabend wurde, was sich da alles formiert hat, Ende der 60er Jahre, ihr hinterm eisernen Vorhang wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Hippiewelle, Sexwelle, Drogenwelle, Okkultwelle. 66, 67, 68. 68 beginnt der Kampf um die Abtreibung durch Dr. Nathanson in New York. Das erste Land, das überhaupt offiziell abgetrieben hat, war 1920 die Sowjetunion. Der Westen war da geschützt. Ich weiß von jemandem, der hat ungewollt ein Kind bekommen, die überlegte damals auch, in dieser Zeit war das, in die Tschechoslowakei zu gehen, weil die sozialistischen Staaten haben natürlich Abtreibung gemacht. Vorgestern oder gestern, nochmals, EU beschlossen, Abtreibung ist Menschenrecht. Das war ja noch undenkbar, als ich zum Glauben kam. Und noch dazu bis kurz vor der Eröffnung. In Amerika war die Abstimmung, soll ein Kind, das die Abtreibung überlebt, soll das dann die Hilfe bekommen, die man hat eben für Frühgeborene, oder soll man es verrecken lassen? Wisst ihr, was die abgestimmt haben? Es soll verrecken, es soll sterben. Das sind die Länder, die mal das Evangelium hatten. Die Christen zur Zeit der Römer hatten den Beinamen, die Christen töten ihre Kinder nicht. Da gibt es ja diesen berühmten Brief eines Hilarius aus dem 2. Jahrhundert in der antiken Welt, oder war es 1. Jahrhundert, schrieb an seine Frau, ist es ein Mädchen, bring es um, also die war schwanger, wenn jung ist, lass es leben. Das war normal. Und Missgebildet und so weiter hat man ausgesetzt. Mit den Großvätern hat man einen Spaziergang an der Tiberbrücke gemacht und dann ad Pontes. So hat man die entsorgt, und da kamen die Christen und sagten, nein, gebt uns die Missgebildeten, gebt uns diese Ausgesetzten, gebt uns eure Kranken. Und als die Pest war in Rom, sind die Christen geblieben und haben manchmal Einsatz ihres Lebens die gepflegt. Und das war so eine Parallelkultur. Könnt ihr euch vorstellen, warum das dann wirklich ein innerhalb kürzester Zeit massiv gewachsen ist. So, und die Länder, die das Evangelium hatten, In Amerika, dank jetzt Biden und Hillary und so weiter, radikalsten Linken, Equality Act und so weiter, und Hillary Clinton dafür gestimmt, eben das Ungeborene. Die Hillary sagte, du bist erst Mensch, wenn man dich gesund aus dem Krankenhaus hinausträgt. Man kann dich vorher noch töten, auch wenn du, also das kannte man ja nur bei den Menschenfressern. Darüber wird natürlich nicht berichtet, weil wir sind ja tolerant. Wir sind ja edel. Wir schaffen die neue Weltordnung. Also 68 beginnt der Kampf um die Abtreibung durch Dr. Nathanson. 2. Juni 67, offizielle Datum des deutschen Terrorismus. Der Student Ben Ohnesorg wird bei der Schah-Demonstration erschossen. 68 beginnt die Sexualerziehung an den Schulen. 69 erst die Schwulendemonstration. Darf ich das hier sagen? 66 erste Frauenordination. Mir hat Theo Lehmann erzählt, der ist ja hier, hat ja einen guten Ruf. Sein Vater war ja Missionar in Indien, und als die Nachricht kam, es ist jetzt eine Frau als Pastorin ordiniert worden, dann sagte sein Vater, dann bekommen wir auch eine Bischöfin. Haben sie ihn ausgelacht. '68 beginnt die christliche Rockmusik. Und es sagte der Gründer der ersten offiziellen Satanskirche, Anton LaVey, wiederum in einer der Hochburgen des Okkultismus in Kalifornien, er sagte, das Zeitalter des Satanismus begann 1966, als man Gott für tot erklärte, der Verein für sexuelle Freizügigkeit gegründet wurde, die Hippies eine freie Subkultur entwickelten. Jerusalem wird vertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und deswegen wollten viele auch das nicht so wahrnehmen, weil es ging uns ja unglaublich gut, auch noch in 10 Jahre vorher und so weiter, immer noch reisen und das ist so negativ und dergleichen. Ja, und gestern war die Abstimmung, Gibraltar hat jetzt auch die Abtreibung eingeführt mit 62% Mehrheit. Vor einer Woche war Abstimmung im kanadischen Parlament. Es dürfen Konversionstherapien für Homosexuelle, dürfen, auch wenn die selber seelsorgerliche Hilfe suchen, nicht gestattet werden. Das gilt dann als ein Missbrauch. Du wirst bestraft, wenn du in Kanada mit einem, der homosexuell empfindet und davon loskommen will, mit dem betest. Da wird es einem schon schwer ums Herz, denn wir wissen, was das für Folgen hat. Die Sünde ist der Leute Verderben. Wisst ihr, wo das die Bibel voraussagt, dass die Welt am Ende der Tage vor der Wiederkunft Jesu sein wird wie Sodom und Gomorra? Wichtig ist ja, was die Bibel sagt. Das macht sie einerseits auch wieder trostreich, weil dann wissen wir, es erfüllt sich. Lukas 17, die Verse 28 bis 30. Wie sie waren in den Tagen Lot, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An den Tag, an dem Lot aus Sodom ging, fiel Feuer vom Himmel und brachte sie alle um. So wird es sein, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Also das, was damals eine punktuelle Sünde war und laut 2. Petrusbrief Gott ein Beispiel gesetzt hat den Gottlosen, die danach kommen werden, wird vor seiner Wiederkunft, denn er wird sich ja mit Feuerflammen offenbaren, wie uns der 2. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel sagt, global sein. Und tatsächlich, dank EU, dank Hollywood, dank Internet, die Sünde Sodoms wird global. Es gibt immer noch Länder, die sich dagegen stemmen, besonders die afrikanischen. Die haben so einen Testosteronspiegel, die hüpfen von einem Ehebruch in den nächsten und deswegen können sie mit Homosexualität nichts anfangen und nennen das die weiße Dekadenz. Also wenn ihr das hier nachlesen wollt, habe ich hier zusammengetragen als Zeitzeuge, was Ende der 60er Jahre alles begann. Und wir wollen uns jetzt anschauen, vom Blickwinkel dieser Corona-Epidemie, die Zeichen der Zeit. Übrigens, wer hat mitbekommen etwas von der Eroberung Kambodschas durch die Kommunisten? Pol Pot, Khmer Rouge, das Rote Khmer-System. Habt ihr davon mitbekommen? Und hat man euch gesagt, wie viele Menschen da getötet wurden? Schön wär's. Das war der schlimmste Völkermord vor unseren Augen. Es waren ja ständig die Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, natürlich auch fest unterstützt von all den Linken und den Ostblockländern. Und dann ist am 17. April 1975 Phnom Penh gefallen, die Hauptstadt von Kambodscha. Und am 30. April, also 14 Tage nachher, Saigon, Vietnam. Große Begeisterung. Es hat Winfried Kretschmann, damals noch Kommunist, also der Landesvater von Baden-Württemberg, einen Glückwunschtelegramm geschickt nach dem Pol Pot. Und was heute geschieht, erinnert mich an Pol Pot. Nur bei ihm revolutionär, da hat es dann jeder gemerkt. Bei uns so Gradualismus, man nennt das in der Politik den Flavian Socialism. Pol Pot war einer der ersten, der Begriffe Vater und Mutter abgeschafft hat. Ihr wisst, wir haben jetzt Gender und der Begriff Mutter wird auch immer mehr geächtet, diskriminierend. Man hat Frau sein neu definiert, damit man Transgender-Leute nicht diskriminiert. Und für ihn waren westliche Errungenschaften Zeichen westlicher Dekadenz und zurück in die Landwirtschaft, zurück aufs Land. Und sie haben die Städte entvölkert. Und als Jeng Sari in seiner Eigenschaft als Außenminister in die UNO kam und sagte, wir haben die Städte gesäubert, bekam er anhaltenden Applaus. Unser jüngster Sohn wohnt seit einigen Jahren in Kambodscha, in Phnom Penh, hat auch eine Kambodschanerin geheiratet, hat uns jetzt vor kurzem zum 5. Mal zu Großeltern gemacht. Und dann besuchten wir dort in Kambodscha Thul Slang, das Genozidmuseum. Das war damals eine Schule, wurde unter Pol Pot übernommen von einem gewissen Dutch. Der war im landesweiten Wettbewerb der zweitbeste Mathelehrer, also vom humanistischen Standpunkt gebildeter Mensch, brillanter Kopf. Das war dort die Folterzentrale, wenn man das besucht. Das ist schon Horror. Und dann stand der Tourguide da und ließ den Kopf hängen. Er war völlig hilflos und sagte, warum hat mir als Kambodschaner, ist es peinlich, das euch zu sagen, warum hat Pol Pot so viele Menschen getötet? Ich weiß es nicht. Man findet immer noch Killing Fields. Man ist jetzt bei 603 angekommen. Er hat von damals 8 Millionen Lebenden in Friedenszeiten 3 Millionen umgebracht. Und der Westen hat zugeschaut und stellt sich hin, nie wieder Auschwitz. Ich kann schon nicht mehr hören. Diese abgrundtiefe Heuchelei. Haben Millionen Leichen im Keller und wollen uns dann vor Rechtsextremismus bewahren. Und ungefähr 20 Kilometer von Phnom Penh sind die Killing Fields, kann man da besuchen, und da steht eine Mahntafel. Das von 1975 bis Januar 1979, da ist dann Vietnam einmarschiert und hat diesen Horror ein Ende gemacht. Da waren die vietnamesischen Kommunisten tatsächlich eine Wohltat. Und Mahntafel, die Pol Pot-Kommunisten begingen a more heinous crime, also ein schlimmeres Verbrechen als die Nazi-Verbrecher. Das darf man natürlich nicht sagen. Die Kommunisten haben in Friedenszeiten die Menschen umgebracht. Hitler im Krieg. Im Krieg herrschen andere Zustände. Und wenn man den Platz des himmlischen Friedens besucht, in Peking, da lächelt einen das, also in den Tiananmen-Platz, lächelt einen das Konterfei von Mao Zedong entgegen. Und Mao Zedong, laut Guinness Book of Records, größte Massenmörder der Geschichte. Nach vorsichtiger Schätzung 60 Millionen. Und Pol Pot war ein Schüler von Mao Zedong. Und wenn man chinesische Geldscheine hat, den Yuan, da ist Mao Zedong abgebildet. Und das lässt sich rational nicht erklären. Der Mann, nochmal zurück zu diesem Tourguide, ich ging dann auf ihn zu und zeigte ihn aus dem Römerbrief Kapitel 3, wie Paulus den gefallenen Menschen schildert, wie er 14 Anklagepunkte gegen den Menschen erhebt und sie alle als göttlicher Staatsanwalt für schuldig erklärt. Sie sind allesamt schuldig und aller Welt wird der Mund gestopft und werden ohne Verdienst gerecht. Und da sagt er eben auch in Vers 12, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Ihre Vernichtung, auf ihrem Wege Vernichtung und Zerstörung. Es ist keine Furcht Gottes bei ihnen. Den Weg des Friedens wissen sie nicht. So schildert die Bibel den Menschen. Füße eilend, Blut zu vergießen. So ist der Mensch ohne die Gnade Gottes. Man kann sagen, das ist zu negativ, bitte schaut in die Geschichte. Und ich habe dann das hier länger zitiert, diese Tragödie von Kambodscha. Ich bekenne es, als ich das Buch las über den Massenmord in Kambodscha, das Massaker von John Barron und Anthony Powell. Ich saß in meinem Arbeitszimmer und habe geheult. Es war so furchtbar. Und wie die Menschen gequält haben auch. Es ist grauenhaft. Darüber schweigt man. Wir wissen alles über den Holocaust. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in dieser Folterzentrale stehen würde. Und Eugen Ionesco, ein rumänisch-französischer Schriftsteller, Dichter, Begründer des absurden Theaters, er hat ein Interview gegeben anhand der Tragödie in Kambodscha. Und weil das die Kommunisten waren, hat man wahrscheinlich wenig bei euch davon erzählt. Und er sagt, ich bin an der Menschheit verzweifelt. Die Geschichte ist ohne das Dämonische nicht zu begreifen. Und bezieht sich auf das, was da in Kambodscha sich abgespielt hat, hat den Glauben an das gute Menschen völlig verloren. Und dann sagt er, der Mensch auf sich selbst gestellt, geht zweifellos seinen Untergang entgegen. Das ist es, was ich glaube und was ich befürchte. Und als er dann sagte, die Geschichte ist ohne das Dämonische nicht zu begreifen, dann sagt er, wenn es das Dämonische gibt, muss es auch das Göttliche geben. Dieser Gott, dieser Jesus Christus ist es, an den ich glauben möchte, von der Menschheit ist nichts mehr zu erwarten. Nun, das war in den 70er Jahren, dann ging es ja doch wieder sehr gut, man hat es wieder verdrängt. Aber jetzt bahnen sich Dinge an in immer größerer Geschwindigkeit, da kriege ich allmählich kalte Füße, der ich ja eigentlich nie einen positiven Ausblick hatte. Weil es ist ja ein Unterschied, aus der Ferne das zu sehen. Fremder Leute Seelenschmerzen nehmen wir uns nicht zu Herzen. Oder wenn es einen selber an den Kragen geht. Ja, man ist erschüttert, man ist zum Teil erschrocken, wenn ein guter Freund die Krebsdiagnose kriegt. Aber wie ist, wenn man es selber bekommt? Und da muss ich immer sagen, Herr, du weißt, ohne deine Gnade alles möglich. Und ich denke, nö, bei mir ist nichts so, da bin ich schon mehr als gefährdet. So, jetzt sind wir mit der Einleitung einigermaßen fertig. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wir haben ja eigens deswegen schon am Nachmittag angesetzt, damit wir dann fröhlich bis Mitternacht durchziehen können. Ihr Ärmsten. Uns natürlich bewegt die Sache mit dieser Corona-Epidemie. Und da komme ich jetzt auf diese berühmte Ölbergrede zu sprechen. Ich sehe das auch prophetisch typologisch. Wir lesen nämlich in Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus ging hinweg vom Tempel und seine Jünger traten zu ihm. Also nochmals, Repetitio Mater Studiosum. Matthäus schreibt für die Juden, schilderte Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch, Johannes als Gott. Nochmals, gibt keine größeren Widersprüche. Liebe Freunde, das kann man nicht erfinden. Das ist einmalig. Wir wissen nicht, welche Schätze wir mit Gottes Wort haben. Jesus ging hinweg von dem Tempel. Jetzt verlässt die Herrlichkeit des Herrn den Tempel. Man musste ja, um Gott anzubeten, vor Golgatha, vor Pfingsten nach Jerusalem pilgern. Es gibt ja Pilgrimspsalme, the Songs of Ascent, wie die Engländer sagen, Psalm 120, Psalm 134, ein Wallfahrtslied. Und da standen sie auf den Stufen zum Vorhof, zum Tempel und sangen mit jeder Stufe auf diesen 15 Stufen immer so ein Wallfahrtslied und kamen dann buchstäblich sichtbar Gott immer näher. Die Zeiten sind vorbei. Der Herr kündigt in Johannes 4 eine neue Form der Anbetung an. Es ist die Zeit und kommt schon jetzt, dass die wahrhaftigen Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich kann deswegen nicht einfach das Alte Testament, wie es heute in vielen Kreisen geschieht, übertragen mit der Anbetung, mit Worship und herumtanzen und so weiter. Nein, jetzt im Geist und in der Wahrheit, vorher noch nach dem Ritual und nach den vorgeschriebenen Psalmen und Schriften. Übrigens, das einzige Mal, wo im Neuen Testament getanzt wurde, verlor Herodes Antipas seinen Verstand und Johannes der Täufer seinen Kopf. Matthäus 14 nachzulesen. Deswegen sagte Spurgeon, der Fürst der Prediger, er war Baptist und Johannes der Täufer heißt im Englischen John the Baptist. Und da sagte er, I have great fear talking about this subject because the head of the first Baptist was danced off. Also auf Deutsch, ich habe große Angst, über das Thema Tanz zu sprechen, weil der Kopf des ersten Täufers wurde, oder Baptisten wurde weggetanzt. Also Randbemerkung. Er ging hinweg, die Jünger traten zu ihm. Sie zeigten ihm des Tempels Gebäude. Und jetzt spricht der Herr, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen. Naja, und dann bin ich gewöhnlich weitergegangen und habe nicht gemerkt, dass hier ein Schlüssel ist. Denn, liebe Freunde, der Tempel bedeutete für die Juden ein und alles. Wer den Zeitzeugen der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus, diesen Klassiker liest, der jüdische Krieg, der Bello Judaico, die haben ihr Leben weggeworfen, wenn nicht. Schönste Gebäude im römischen Machtbereich. Man sagt, wer den Tempel nicht gesehen hat, nie etwas Schönes in seinem Leben gesehen. Und jetzt sagt er, es wird alles zerstört. Ich habe das früher nicht realisiert. Um das zu illustrieren, wir wissen alle, was am 11. September 2001 war. Und angenommen, mir würde ein paar Tage vorher ein Amerikaner diese Symbole, diese Zwillingstürme da in New York, Manhattan, ihrer wirtschaftlichen Dominanz zeigen. Ich würde sagen, siehst du das alles? Wird kein Stockwerk auf dem anderen bleiben, das nicht zusammenstürzt. Und er hätte mir das geglaubt. Der Schock in seinem Herzen ist nicht vergleichbar mit dem Schock im Herzen eines Juden. Der Tempel wird zerstört. Und so wird ein Kennzeichen der letzten Tage Schockwellen sein. Und jetzt haben wir ja diese Lockdowns und diese Pandemiebeschlüsse und so weiter. Und jetzt mache ich noch was auf. Mir erzählte eine feine Schwester, ihr Vater sagte, sie war ein tiefgläubiger Mann, aber hat Hitler nicht durchschaut. Und bitte nicht denken, wir wären besser. Nachher ist man immer gescheiter, nicht? Ihr kennt ja meine Landwirtschaftstheologie. Was haben Menschen und Kartoffeln gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Und dann sagte sie, da kam eines Abends mein Vater leichenblass nach Hause und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Das war der 9. November 38, die Reichskristallnacht. Und da ist er als gläubiger Mann aufgewacht. Wer sich an den Juden vergreift, kommt ins Gericht Gottes. Und 7 Jahre danach war Deutschland am Boden zerstört. Und wir fuhren, es war, glaube ich, 1999 oder war es das Jahr 2000, meine Frau und ich fuhren von einer Versammlung von Wort und Wissen in Rehe, also Hessen, Westerwald, nach Hause. Ich drehe das Radio an. Die Koalitionsregierung, also Sozialisten, Schröder, Fischer, Grüne, beschließt das Lebenspartnerschaftsgesetz für Homosexuelle. Und ich bin eben als Jahrgang 43 jemand, der sich eine Ehe von Homosexuellen einfach nicht vorstellen konnte. Das war irgendwie nicht denkbar. Das war noch nicht in meiner Software drinnen. Und dann legte sich, ich sage jetzt nur meine Eindrücke, hoffentlich stimmen sie auch nicht, da legte sich eine Schwere auf meine Brust, jetzt ist Deutschland verloren. Also, Schockwellen. Und jetzt stellen ihm die Jünger 3 Fragen. Herr, wann wird das geschehen? Was sind die Zeichen des Kommens? 2. Frage, was ist das Ende der Welt? Das sind 3 verschiedene Ereignisse, die sich aber zum Teil überlappen. Das ist ein Faszinum in der biblischen Prophetie, wie sie so oft erstes und zweites Kommen zusammengerückt haben. So wie wenn ich weit weg bin von einer Alpenformation und da sehe ich so 2 Gipfel nebeneinander, aber in Wirklichkeit sind die ziemlich getrennt. So wird oft das erste und zweite Kommen geschildert. Das ist ein Faszinum. Wenn ich das aufmache, dann wird es aber wirklich Mitternacht. Und ihr nach der letzten Predigt total erledigt. All slain in the brain. Und jetzt, liebe Freunde, die erste Antwort ist gewöhnlich das Wichtigste. Und was ist die erste Antwort, die der Herr gibt? Matthäus 24, Vers 4, sehe zu, dass euch niemand verführe. Verführung ist die Generalüberschrift der Endzeit. Und das ist kein angenehmes Thema. Wer gibt gerne zu, dass er betrogen worden ist? Wir sind doch viel stolzer, als wir denken. Dass Leute aufstehen und sagen, ich habe geirrt, ich war betrogen, da ist Freude im Himmel. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, sagt der Herr. Wir betrügen uns schneller, als man denkt. Vers 4, das Wort Verführung. Vers 5, es kommen so, solche politische Messiasse, werden viele verführen. Vers 11, es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Vers 24, falsche Propheten, falsche Christusse, große Zeichen, Wunder tun, so groß, dass, wenn möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Und jetzt sagt der Herr, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu, erschrecket nicht, es muss so geschehen. Es ist noch nicht das Ende. Es wird sich empören, ein Volk wieder das andere, ein Königreich wieder das andere. Es werden sein teure Zeiten. Einige Lesarten haben hier jetzt auch Seuchen, Leumos, also die Pest, und Erdbeben hin und her. Das alles ist der Anfang der Wehen. Weil das sind ja nicht spezifische Zeichen. Aber das ist ein rabbinischer Ausdruck. Man spricht von den Wehen des Messias. Diese Wehen, die die Geburtsstunde dieser neuen Welt, die der Messias bringen wird, einleiten. Und wir wissen von den Gesetzen der Biologie, je näher die Geburtsstunde rückt, desto schneller kommen sie, immer kürzer Abstände und immer heftiger. Und so eine Presswehe war 67, aber dann war lange wieder Ruhe. Obwohl, wie gesagt, in Kambodscha und dann Vietnam, die Bootbibel, sind ja Hunderttausenden auf löchrigen Booten aufs Meer hinaus, damit sie nicht von den Kommunisten eben in die Umerziehungslager kommen. Und haben ja wieder auch Hunderttausende getötet. Auch Ho Chi Minh war ein Massenmörder. Der gefeierte Che Guevara, den viele da noch auf der Brust tragen, da haben Insider gesagt, sogar in einem Artikel in der Welt, der war eine Killermaschine. Das sind die Helden unserer Generation, unserer Linken, unserer Studenten. Habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Es ist natürlich viel zu schlau, um an Jesus zu glauben. Bate, dass man euch den Mörder schenkte. Und dann haben die Wehen eben wieder eingesetzt. Jetzt hat sich einiges erstaunlich beschleunigt. Und das ist jetzt vom Standpunkt einer Bibelarbeit interessant. Das, was der Herr hier anstößt, kommt im Buch der Offenbarung buchstäblich zum apokalyptischen Höhepunkt. Das ist ein interessanter Gedanke. Es ist interessant vom Standpunkt der Bibelarbeit. Von den Fakten her ist es zum Verzweifeln. Vers 4, Verführung. Offenbarung 12, Vers 9. Es ward gestürzt, der Teufel, der die ganze Welt verführt. Zum Schluss verführt die ganze Welt. Im Griechischen Oikumene. Er verführt die ganze Ökumene. Vers 5, falsche Christusse. Offenbarung 13, wörtlich steht da Tomegatherion, das große Tier aus dem Abgrund kommt. Er wird in der Kirchengeschichte der Antichrist genannt. Globale Herrschaft. Und wir haben jetzt den Globalismus, die neue Weltordnung. Wenn wir noch Nationalisten sind, hat unser Bundespräsident erklärt, das ist friedensgefährdend. Wer nationalistisch noch denkt, der ist irgendwie braun, der ist ein Nazi. Wir müssen globalistisch denken. Und es gibt jetzt kein Thema, um den Globalismus uns überzustülpen, nämlich die Klimareligion. Diese sogenannte Eishockey-Kurve mit den angeblich menschengemachten Klimawandel, das hat sich als Fälschung herausgestellt. Der musste dann sogar das zur Kenntnis nehmen, wurde in Kanada bestraft. Und wie viel Prozent Kohlendioxid haben wir in der Atmosphäre? Ist ja ganz gefährliches Gas, muss ja mega gefährlich sein. Wir müssen ja alles unternehmen, Milliarden zum Fenster rausschmeißen, gelungene Luftnummer, um das Klima zu retten. Also was schätzt ihr? Bitte? Ja, also der Bruder 0,038%. Ein lebenswichtiges Spurengas. Termiten erzeugen 10-mal mehr Kohlendioxid als alle Menschen zusammen. Also wenn wir wirklich das Klima retten wollten, dann Ausrottungskrieg gegen die Termiten. Psalm 53, Vers 6. Die Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Und wegen dieser Klimahysterie hat man sogar unser Grundgesetz, das Beste, das Deutschland jemals hatte, das 49 sich der Westen gegeben hat, in der Präambel, im Bewusstsein der Verantwortung von Gott und den Menschen. Und das hat Gott beglaubigt. Uns ging es gut wie noch nie. Da könnt man gerade auch schauen, Westen, Osten. Osten natürlich ohne Gott und Sonnenschein, bringen wir die Ernte ein. Da schrieb er dann der Brüsewitz, ohne Sonnenschein und Gott, macht die DDR bankrott. Aus Marx wurde Murks. Jetzt muss man es neu formulieren, etwas überspitzt gesagt, in der Verantwortung vor Klima und Kohlendioxid. Furcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Die 68er haben uns ganz bewusst die Gottesfurcht ausgetrieben. Jetzt sind wir töricht geworden in einer Weise, wie man es nie für möglich gehalten hätte. Also, es kommt dieser Globalismus, er wird massiv vorangetragen. Und mit Klima kann man ja jeden ein schlechtes Gewissen machen. Und vor allen Dingen kann man wunderbar die Bürger besteuern. Kohlendioxidabgabe und so weiter. Das ist eine goldene Fundgrube. Kann man alles erhöhen. Wir haben jetzt schon die höchsten Strompreise, dank unserer genialen Energiewende. Wir haben fast wie Pol Pot die sichersten Kernkraftwerke haben wir stillgelegt. Wir wollen, Deutschland hat die meisten und besten Verbrennungsmotoren gehabt, die werden jetzt auch systematisch also wie Pol Pot. Nur ging es da zu schnell bei Pol Pot. Da hat man dann doch gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und dann heißt es, Kriege und Kriegsgeschrei, Offenbarung 13, Vers 4, wer kann gegen dieses Krieg, gegen dieses Tier Krieg führen? Vers 7, Hungersnöte. In Offenbarung 6, Vers 5 kommt der schwarze Reiter und teure Zeiten, ein Pfund Weizen und so weiter, kostet Silberlinge. Und jetzt Vers 7, Erdbeben. Und da hat es bei mir Klick gemacht von diesem Zusammenhang. Es werden sein Erdbeben hin und her. Und Offenbarung 16, Vers 18, da heißt es, Offenbarung 16, Vers 18, es wurden Blitze, Stimmen und Donner. Und es war ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, ein Erdbeben so groß. Also buchstäblich zum apokalyptischen Höhepunkt. Und liebe Freunde, das Schlimmste steht in Matthäus 24, Vers 7, beziehungsweise, weil nicht alle Lesarten das Wort Leumus, also Plagen oder Pest haben. Lukas 21, das Parallelkapitel zur Wiederkunftsrede. Wir haben die in den drei Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas, nichts dergleichen bei Johannes. Das ist total anders aufgebaut. Und da heißt es in Vers 11, und es werden geschehen große Erdbeben, Pestilenz, da steht das Wort Seuchen, und teure Zeiten, auch werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. Das Wort Schrecknis gibt es nur hier im Griechischen, das Wort Phobitron, in der Vulgata lateinischen Übersetzung steht Terror. Terrorque, also Terror. Und diese Seuchen kommen zum buchstäblich apokalyptischen Höhepunkt. Und das sollte man jetzt schon sagen, mit Kummer im Herzen. Offenbarung 9, Vers 18, von diesen Plagen, da steht ein anderes Wort, Pläge, ward getötet der dritte Teil der Menschen. Das ist grauenhaft. In jener Zeit werden die Menschen den Tod suchen, wird für ihn fliehen. Also seht ihr, es werden sein Plagen und dann kommt es zum Höhepunkt. Das konnte man sich ja früher nicht vorstellen. Und jetzt ticken der Zeitbomben. Und liebe Freunde, gerade die jungen Leute, ich habe ja leicht reden als alter Esel, Ende des Jahres 78. Ihr kennt das ja, ein Mensch ist 20 Jahre alt, beurteilt Ältere ziemlich kalt. Er hält sie für verkalkte Deppen, die zwecklos sich durchs Dasein schleppen, sagt mal Eugen Roth, wie es weitergeht, weiß ich nicht, hängt auch mit der Artillerieverkalkung zusammen. Aber liebe Freunde, umso mehr, also ich war so erstaunt, ich hatte kürzlich, auch 21 Jahre alt, hat uns besucht, ein junger Mann aus unserer ehemaligen Gemeinde, arbeitet als Sanitäter, und da sagte ich zu ihm, du siehst die Dinge so klar, dass eigentlich wir keine Zukunft mehr haben. Ich sagte, ja, und umso mehr weiß ich, unser Herr kommt, und ich merkte, der ist wirklich gegründet in der Hoffnung der Ewigkeit, die wir oft nur mit den Lippen haben, die in Jesus Christus ist. Ich kann mich erinnern an das Lied von Manfred Siebal, wir beten laut, ach Herr, komm wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Also umso mehr dieses Wort, diese Schätze mitnehmen in die Ewigkeit. Und dann Matthäus 24, Vers 9, sagt der Herr, sie werden etliche von euch töten. Die Christenverfolgung hat zugenommen wie noch nie. Und in Offenbarung 13 lesen wir, Vers 15, wie der falsche Prophet alle umbringt, die das Tier nicht anbeten und nicht sein Zahl oder seinen Namen annehmen. Und wer das nicht annimmt, kann nicht kaufen oder verkaufen. Da könnte ich jetzt noch manches sagen, aber wir wollen doch noch zu Ende kommen. Und in Vers 24 warnt der Herr vor Zeichen und Wundern. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Und Offenbarung 13 heißt es, der falsche Prophet, Vers 13, tut große Zeichen und verführt die auf Erden durch die Zeichen und macht, dass er Feuer von Himmel fallen lässt. Und verführt die durch die Zeichen. Und liebe Freunde, könnt ihr euch das merken? Wenn ihr mit Anhängern der Charismatik diskutiert, dann schlagen die auf gewöhnlich Apostelgeschichte, Markus Kapitel 16, die Zeichen folgen uns. Und dann sage ich, ja, klar, ist biblisch, nur da steht Beginn der Gemeinde. Wir leben nicht am Beginn, wir leben vor der Wiederkunft. Wir müssen nachlesen, was auf uns zukommt in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21, 2. Petrusbrief, 2. Timotheusbrief, 2. Thessalonicher Brief, der klassische Brief über die Wiederkunft, Buch der Offenbarung. Und bitte gut zuhören, wenn in diesen Abschnitten Zeichen und Wunder erwähnt werden, und überprüft das, was ich hier sage, stehen diese Begriffe Zeichen und Wunder nie neutral, nie positiv, ohne Ausnahme, immer in Verbindung mit Verführung. Ein Kennzeichen am Ende der Tage wird sein, eine große Zeichen-Wunderbewegung in der Macht der Verführung. Bis dahin, dass sie dann Tote auferwecken werden. Das Tier, Offenbarung 13, erholt sich von der tödlichen Wunde und alle Welt staunt es an. Wegen eines Heilungswunders. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Was ist denn das Wichtigste im Leben eines Menschen? Da wird doch, lesen wir in Markus 2, Lukas 5, wie die Freunde dieses Gelähmten diesen zu Jesu Füßen runterlassen. Und was würden wir sagen, wäre das größte Wunder? Nimm dein Bett und geh. Was sagt der Herr als erstes? Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Wichtigste. Und da war dieser Philipp Mickenberger, oder wie der heißt, der da jetzt über YouTube so viele Anhänger hat und jetzt an Krebs gestorben ist, der hat Gott durch seinen Tod verherrlicht. Wie es Johannes 21 sagt, dies sagte er von ihm, wie er durch seinen Tod Gott verherrlichen würde. Hat sich sein bester Freund danach gleich taufen lassen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn der Herr verzieht, unser Leib ist ja nicht erlöst. Deswegen müssen wir sterben. Das ist eine völlig falsche Lehre, dass im Opfer Jesu die Krankheiten eingeschlossen seien. Ja, liebe Freunde, wenn das stimmt, dann müsste doch im Laufe der Kirchengeschichte ein paar Leute genügend Glauben gehabt haben, um 200-300 Jahre alt geworden sein. Weil man stirbt ja normalerweise an einer Krankheit. Statistik zeigt, Gläubige werden nicht älter als Ungläubige. Warum? Der Leib ist nicht erlöst. Hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn du jetzt Krebs hast, dass du vielleicht Sünde hast und so weiter, wie es manchen Leuten eingeredet wurde. Und da haben sich Tragödien abgespielt. Und jetzt, liebe Freunde, man kann dieses Bild erwähnen, das mache ich zum Abschluss noch, ihr müsstet eben mehr leiden, Essenszeit verkürzen, heute mal wird nur gebetet, morgen wird das Fleisch getötet, übermorgen beichtet man und dann geht das Pilgern an und in Sachen Essen, Trinken sehe ich wenig Hoffnung blinken, denn ein Pater hochgelehrt ist zu ihm eingekehrt, nachzulesen bei Willy Busch, Tobias Knopp. Also, zur Auflockerung diente das. Man kann dieses Bild der Wehen sehr gut erklären anhand der Prophetenbewegung. Matthäus 24, Vers 11. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Liebe Freunde, wir hatten so ein Erdbeben, es war, glaube ich, der 30. Juni 2018. Es wurde Ehe für alle durchgewunken, damit unsere am Regierungsstuhl klebenden Leute weiter koalieren können. Und es haben alle anderen Koalitionspartner möglichen, Grüne sowieso, SPD, FDP gesagt, Ehe für alle ist Minimalkonsens. Einziges abgelehnt hat die AfD und die kommt überhaupt nicht in Frage, also lieber Sodom und Gomorra. Und dann wurde da Ehe für alle durchgewunken an diesem 30. Juni. Und wir haben uns dann getroffen bei der Evangelistenkonferenz und die waren schon zum Teil noch eher erschüttert, bedrückt, dass das möglich wurde im Land der Reformation. Gerade auch 500 Jahre Reformation und so weiter. Und dann fragt sich ein Evangelisten, du, wir erleben jetzt Matthäus 24, Vers 12. Da hieß es, sagt, es kommt die Anomia, die Gesetzlosigkeit. Luther sagt, Unglaube, wörtlich Gesetzlosigkeit. Der Westen war mehr oder weniger auf die 10 Gebote gegründet. Die wurden systematisch ausgehebelt, aber das Letzte, was nie ein Mensch in Frage gestellt hat, war die Polarität Mann-Frau, Ehe, egal wo man hinkommt. Ob sogenannte Wild oder nicht. Ja, und jetzt wird das ausgehebelt. Und dann fragt sich du, Wilfried, was steht denn vorher? Weiß ich nicht, hilf mir. Vers 11, es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Und wenn jetzt, liebe Geschwister, die Bibel mein Maßstab, mein Kompass ist, muss ich erwarten, in der Zeit, wo Sodom und Gomorra triumphiert, man die Ordnungen Gottes systematisch abschafft, mit Füßen tritt, müssen die Propheten kommen. Und wir haben sie wie Sand am Meer. Immer mehr Leute, Offenbarungen, Visionen, Prophetenbewegung, hörendes Gebet, prophetisch beten und so weiter, kommt alles wie ein neuer Schwall seit wenigen Jahren über uns herein. Ich bin Anhänger von Spurgeon, gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. In meiner Bibel steht in 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 24, da behandelt Johannes die Kindlein und sagt, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr den Vater und den Sohn bleiben. Das schreibt er vor 2000 Jahren. Wer weitergeht, hat den Vater und den Sohn nicht. Und liebe Freunde, was wenige wissen, die meisten denken bei der Pfingstbewegung den April 1906 in Azusa Street, das Datum kennt jeder stramme Charismatiker am Pfingstler, Los Angeles, eine Hochburg des Okkultismus und der Magie. Da ging es um das Zungenreden. Das stimmt nicht. Die eine Schlüsselfigur, William Seymour, der hat das später erst bekommen. Der andere war Charles Baham. Charles Baham war als erster gelehrt, dass die Geistestaufe ist eine von der Wiedergeburt getrennten Erfahrung. Das haben auch andere schon gelehrt. Begleitet vom sichtbaren Zeichen des Zungenredens. Das hat doch niemand gelehrt. Und er hat in seiner Bibelschule Topeka am Jahrhundertwechsel, 31. Dezember 1900, aufgelegt Agnes Ostmann die Hände. Und da begann sie in Zungenreden. Und die Pfingstler sagen, dass der 1. Johannes 19,1 ist unser historisches Datum, sagen die Leute selber. Dieser Charles Baham wurde später wegen Homosexualität eingesperrt und hat sich den Ku Klux Klan angeschlossen. Also sehr gute Geistesleitung. Und der hat von dem William Seymour gesagt, das war ein methodistischer schwarzer Heiligungsprediger, mit dem das in der Zusatzrede begann, Seymour is possessed. Also sehen wir es besessen. So furchtbar ging es dazu zu Beginn, dass der Perheim entsetzt war. Ja, wenn wir sagen, du, das sind andere Geister, sagen, ja, du lässt das den Heiligen Geist. Ja, das war schon so der Beginn, dass die mit noch ganz anderen Vokabeln anfangs sich beglückt haben. Das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles, wenn man das Erweckung nennen darf, war Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu. Und das war nicht so am Rande, sondern das war ein tragendes Element und ein Zeitzeuge, G.H. Lang, der hat darüber ein Büchlein geschrieben und zitiert ihre eigenen Zeitschriften. Und in dieser Formulierung, so spricht der Herr, die das Neue Testament nicht kennt, ist alttestamentlich, dies ist der letzte Winter. Nur noch 2 Jahre. Dies ist der letzte Sommer. Jesus wird demnächst kommen. So war es übrigens immer, wenn das Zungenreden in der nachapostolischen Zeit aufgetreten ist. War es im zweiten oder bei den Montanisten, war es bei den kevenischen Propheten zur Zeit der Hugenotten und kamisadischen Propheten, bei den Neuapostolen, bei den Inspirierten. Immer Jesus kommt demnächst. Ja, laut 5. Mose 18, ein Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt, hat aus Vermessenheit geredet. Musste im Alten Testament gesteinigt werden und galt als falscher Prophet. Wenn jemand sagt, du, ich könnte mir vorstellen, der Herr kommt dieses Jahr, oder das ist was anderes. Wenn jemand aufsteht mit göttlicher Autorität und sagt, so spricht der Herr, dann muss er auch geprüft werden. Das ermahnt uns sogar 1. Korinther 14, 5. Mose 18, es ist der Vers 22. Wenn ein Prophet redet in den Namen des Herrn und es wird nichts daraus, tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Sie weissagen ihres Herzens trug. Und immer vom Gericht kamen die falschen Propheten. Denkt nur, wie Jeremia sich mit all den falschen Propheten auseinandersetzen mussten. Also 5. Mose 18, Vers 22 ist das. Und dann kam 1907 die Pfingstbewegung nach Deutschland über die Strandmission. Und dann 1909 September die berühmte Berliner Erklärung, in dieser Bewegung ist ein anderer Geist. Da wurde ja dann als Lästerung des Heiligen Geistes bezeichnet und so weiter. Kennt jemand den Namen Reuben Archer Torrey? Nachfolger von Moody. Moody ist ein Begriff, oder? Der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts. Er starb am 22. Dezember 1899. Und dann kam Torrey. Und Torrey gilt als Vater der Pfingstbewegung, als Johannes der Täufer der Pfingstbewegung auf deutschem Boden, weil er hat bei der Blankenburger Tagung 1905 von den Gnadauern, vor 100 Jahren hatte Deutschland noch Erweckung, jetzt haben wir auch eine Erweckung, aber wir haben eine Okkulterweckung, eine New Age-Erweckung. Und da hat er mit Stentor Stimme als berühmtester Evangelist seiner Zeit, Nachfolger eben von Moody, Reuben Archer Torrey, bekehrt sein ist eine Sache, Geist getauft ist eine andere. Und dann kam 1907 die Pfingstbewegung, siehst du, das ist es, was Torrey meinte, Beweis, dass du geisteserfasst und in Zungen redest. Torrey ging 1912 von Chicago, wo Moody war, nach Los Angeles, gründete eine renommierte Bibelschule bei Rolla, Bible Institute of Los Angeles. Und da fanden damals Stefan Holthaus und ich, das war 1989, ein Flugblatt von Torrey, Is the Present Tongue Movement of God, ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott. Und das haben wir auch übersetzt. Das ist das Schärfste, was ich jemals gelesen habe. Da ist die Berliner Erklärung im Vergleich dazu ein Kompromisspapier. Er hat zwar diese zwei Stufen gehabt, aber das Zungenreden hat er abgeschmettert. Sie ist es nicht. Sie kochen über mit Unmoral. Nur der Spiritismus hat mehr Unordnung in das Land gebracht. Die Bewegung, mit der sie so viele Parallelen hat. Reuben Archer Torrey. Also denkt nicht, dass das nur die deutschen Betonköpfe waren. Dann hat sich die Sache beruhigt. Es war über 50 Jahre lang Ruhe. Und dann beginnt am 3. April 1960 die charismatische Bewegung in Los Angeles wieder. Und der kirchengeschichtliche Unterschied ist, wenn bis in den 60er und 70er Jahren ein Zungenredner in unseren Reihen war, dann wussten wir, aha, du gehörst in die Pfingstgemeinde. Es war konfessionell beschränkt, nirgends sonst. Und jetzt am 3. April tritt Dennis Bennett von Seattle, er war von der Episcopal Church, das ist die anglikanische Kirche, nicht von der Pfingstgemeinde, der Assemblies of God, wie die da drüben heißen, tritt auf die Kanzel, bezeugt das Zungenreden. Es hat Times, Newsweek und das lokale Radio und Fernsehen aufgegriffen. Man nennt es die Geburtsstunde der Charismatik. Sie kam 1963 nach Deutschland. Und jetzt geht das Zungenreden, die charismatischen Phänomene durch alle Konfessionen. Und wenn heute ein Zungenredner unter uns ist, der kann Lutheraner, Baptist, Methodist, Mennonit, Katholik, alles sein. Auch inzwischen Gemeinschaftsleute und so weiter. Das ist der Unterschied. Jetzt muss man sich mal fragen, warum war in den 60er und 70er Jahren, wo Abtreibung noch bestraft wurde, Homosexualität keiner debattiert hat, Ehebruch auch noch Schande war und so weiter. Warum tauchte das Zungenreden nicht so wie uns in unseren Tagen in allen möglichen Kreisen auf? Warum gab es das nicht? Dann, also 63 beginnt die charismatische Bewegung, 67 beginnt durch dieses Buch Kreuz und Messerhelden von David Wilkerson die katholisch-charismatische Bewegung. Wer kennt den Namen David Wilkerson? Also durch dessen Buch bin ich ja selber hineingeraten. Ich musste mein Lehrgeld bezahlen, obwohl er hat sich sehr geändert. Der Mann wurde mir immer sympathischer. Er hat in seiner eigenen Gemeinde, der Times Square Church in New York, Zungenreden öffentlich nicht geduldet. Und auf die Frage, warum, sagt er, it's always so disruptive. Das ist immer so störend. Da hat er gesagt, Schluss jetzt. Die sprangen von dem Zug ab, auf den andere heute aufspringen, um ihren Laden in Schwung zu bringen. Und der führende Mann der katholisch-charismatischen Erneuerung war Kardinal Sünens, der sagte, wir müssen Maria die Mutter aller Charismatiker nennen. Dann beginnt die dritte Welle in den 80er Jahren, dann beginnt die geistliche Kriegsführung, dann 94 Toronto-Segen, 95 Pensacola-Erweckung und dann kommt Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola. Also weißt du, seht ihr, worauf ich hinaus will? Immer kürzere Abstände, immer heftiger und immer bizarrer. Und etwas, das einen globalen Aufprall hatte, ist für Sie besonders peinlich. 2009, die Lakeland Fire Revival mit Todd Bentley. Der sah aus wie so ein Hellengel, über dem man eine Ladung Kupfervitriol abgefackelt hat. Tätowiert vom Scheitel bis zur Sohle. Und man bezeichnet es die größte Erweckung in der Kirchengeschichte über Computer, begleitet von Zeichen und Wundern. Und dann brach die Erweckung zusammen. Weil es kam ans Licht, Todd Bentley ist Alkoholiker und lebt in Ehebruch. Jetzt ist auch ans Licht gekommen, dass er homosexuell ist. Das hat man öfters in diesen Strömungen sogar. Und dann sagte Lee Grady, und Lee Grady ist der Herausgeber des einflussreichsten charismatischen Magazins in Amerika. Es heißt Charisma Magazine. Ein zum Teil sehr selbstkritischer Mann. Nach dem Debakel mit Todd Bentley zitierte er einen Pfingstevangelisten und er sagte, jetzt ist mir klar geworden, dass ein Großteil der Charismatiker dem Antichristen nachfolgen wird, wenn er auftritt, denn sie haben einfach keinen Durchblick. Seibel stockte der Atem. Das ist das, was ich versuchte seit Jahrzehnten aufzuzeigen, wurde dementsprechend verdroschen. Ihr seht hier nicht, ich hatte ja mal Locken, das ist... Andere sagen, es begann mit Tschernobyl, der Haarausfall, hinderlich wie überall, ist hier der eigene Haarausfall. Also ich finde das eigentlich diskriminierend, dass die Frauen nicht auslachen. Ja? Das ist doch nicht gendergerecht. Das wäre doch so eine Sache für das Salzamt zur Beschwerde. Ja? Ich hätte auch gerne lange Haare. Na gut, also Randbemerkung zur Auflockerung. Und jetzt sagen das die eigenen Leute, die haben keinen Durchblick. Und liebe Freunde, dass das nicht falsch verstanden wird, ist ja das Thema von meinem Buch auch. Es gibt die Möglichkeit der Vermischung. Wir haben etliche gesehen, die rauskamen, musste sich keiner noch bekehren. Das waren Kinder Gottes. Es geht um die schwerwiegende Frage, kann man, obwohl Kind Gottes, dennoch von einem falschen Geist gesteuert werden? Ja, einen falschen Geist empfangen, wie Paulus sagt, ihr ertragt das, wenn ihr einen anderen Geist bekommt, ein Heteropneumen im Griechischen, ertragt ihr das prächtig, sagt er. Kalos anechesti, anechema ist das griechische Wort für unser Tolerieren und Kalos heißt schön. Genauso ging es mir ja, als ich mir da habe, da vor Jahrzehnten die Hände auflegen lassen. Das war schon schön, das ist wie eine Droge. Aber, naja, und wollen wir aber jetzt das Ende ansteuern, also dann kann man dieses Bild der Wehen immer also sehr deutlich zeigen. Und von daher werden diese Strömungen wachsen, auch wegen Zusammenhänge, die ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr aufzeigen kann. Von 2. Thessalonicher her und Hebräer 2. Und überrascht mich überhaupt nicht, dass am Ende der Tage diese Strömungen kommen. Da heißt es, sie werden viele verführen, die werden Erfolg haben. Die größte Gemeinde in der Schweiz, ICF, mit Chefprediger Leo Bigger, als der auf der Evangelistenkonferenz war, Im Jahre 2001, glaube ich, war er eingeladen und da hat er zu den Evangelisten gesprochen, nicht jetzt als eingeladener Redner, sondern er stellte seine Arbeit vor. Er hat uns Evangelisten mit den Totengebeinen von Hesekiel 37 verglichen, ja, mag er ja recht haben. Und dann hat er im Gebet, damit der Geist Gottes über die verdorrten Gebeine dieser eingeschlafenen Evangelisten käme, dreimal ins Mikrofon gepustet, damit der Geist kommt. Reine Magie. Hat die größte Gemeinde in der Schweiz. Aus Zeitgründen erzähle ich nicht mehr. Also beeindruckt mich überhaupt nicht. Da hat schon auch Echte dabei. Versteht mich nicht falsch. Beeindruckt mich überhaupt nicht, dass da etwas unglaublich wächst und so weiter. Könnte mir gerade von der dritten Welt manches aufzeigen. Und noch eine Stelle haben wir. Schaut, Vers 11, viele falsche Propheten. Vers 12, Gesetzlosigkeit, Anomia. Wird überhand nehmen, Propheten wird überhand nehmen. Werden erfolgreich sein. Geht ja nicht nach dem Erfolg. Da habt ihr keine Chance. Der Jesus sagt, wenn das Menschensohn kommen wird, meines wird den Glauben finden auf Erden. Jeremia muss sagen, ich habe euch 23 Jahre lang gepredigt. Mir hat niemand glauben wollen. Nachzulesen in Jeremia 25. Die Falschen, Ananias und Maja, die hatten großen Zulauf. Und wir haben noch einmal diese Kombination. In der Bergpredigt, Matthäus 7, gibt es einen berühmten Satz, Vers 22, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, haben wir nicht in deinen Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinen Namen große Taten getan? Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, der Anomie. Und liebe Freunde, wisst ihr, was tragisch ist? Das Wort Polloi, viele, ist ja ein Zitat aus der Bergpredigt, gibt es nur zweimal. Matthäus 7, 13. Der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt, und es sind viele, die darauf gehen. Und dann gibt es dieses Wort viele nur noch in Vers 22. Es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Und dann, aber dann müssen wir wirklich zur Landung ansetzen. Also sie werden große Zeichen und Wunder tun. Und dann Offenbarung 13, Matthäus 24, 24, große Zeichen und Wunder. Und Offenbarung 13, der falsche Prophet tut große Zeichen, verführt die auf Erden, wohnen durch die Zeichen. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, legt sie besonderen Wert darauf. Er tut große Zeichen, dass er auch macht Feuer von Himmel fallen auf die Erde von den Menschen, verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen. Den gegeben sind zu tun vor dem Tier. Das Tier ist der Antichrist. Liebe Freunde, ihr kennt wahrscheinlich das Gottesurteil am Berg Karmel, 1. Könige 18, Elia gegen 400 Baalspriester. Und dann sagt Elia, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und dann, das ist recht, sagt das Volk, und dann haben wir so eine Art modernen Gottesdienst. Die Baalspriester, die hüpfen und tanzen um den Altar und Ekstase und viel Geschrei und so weiter. Zum Schluss weissagten sie, aber es kam keine Stimme vom Himmel. Dann kommt Elia, er schüttet das Wasser aus über den Altar, allegorisch, die ganzen aufgeheizten Emotionen werden jetzt abgeduscht. Und dann kommt ein Schrei, ein Ruf aus der Tiefe des Herzens, erhöre mich, Herr. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst gemeint ist. Nicht äußeres Remi-Demi und viel Ereignisse, sondern ein Ruf aus einem bekümmerten, aus einem echten, aus einem gottfürchtigen Herzen. Und da fällt das Feuer. Und da fallen sie auf ihr Angesicht, nicht auf dem Rücken, und rufen Elia, der Herr ist Gott. Und jetzt, liebe Freunde, wieso ist das, was im Alten Testament das Kennzeichen des wahren Gottes ist, am Ende der Tage im Buch der Offenbarung der Gipfel des Betrugs? Wenn ich nicht heilsgeschichtlich denken kann, habe ich keine Antwort. Denn genauso argumentieren die Charismatiker hier, die Schweißtüchlein des Paulus, Apostel 19,12, Peter Wenz, auch Reinhard Bonke, verschickten da dann zum Teil ihre Schweißtücher. Gott ist ja derselbe. Und so haben sie uns eigentlich da präpariert, wenn es in der Bibel ist, egal wann, dann können wir das heute anwenden. Und damit wirst du verführt, wenn du ein nicht heilsgeschichtliches Verständnis hast. Also damit möchte ich abschließen und in dem Sinne sagen, es ist eine Strategie des Feindes, er gibt eine richtige Diagnose und bietet eine falsche Therapie an. Berühmteste Beispiel, Zweiter Weltkrieg, da war das Unrecht des Versailler Vertrags, war die Arbeitslosigkeit, das hat dieser Adolf aus Österreich scheinbar super gelöst und wir wissen, wie es ausging. Er kann einem zu Beginn schon schöne Erfolge geben. Nach dem Frankreich-Feldzug sagte Hitler, jetzt ist uns nichts mehr unmöglich. Und wenn da einer kommt und sagt, du, euch fehlt Vollmacht, euch fehlt doch Kraft, euch fehlt doch, könnte doch mehr sein, naja, da dürfte der schon recht haben. Bei euch geht's doch so zu, so warm, dass man da im Mittelgang Schlittschuh fahren kann. Und dann kommen sie mit einer Lösung, ja, du brauchst die Geistestraufe, du brauchst du Charismen. Nun, in den Sendschreiben, da haben wir sehr beklagenswerte Zustände, 5 Gemeinden werden da getadelt. Keiner Gemeinde sagt, der Herr, du brauchst die Geistestaufe oder Charismen, aber er sagt 5-mal tue Buße. Und liebe Freunde, wenn ihr eine Schnellmethode sucht, da habe ich nur eine anzubieten. Nur einmal steht in meiner Bibel, dass der Vater läuft. Dass der Schöpfer seinen Geschöpfen entgegeneilt, das ist das schönste Gleichnis der Weltliteratur, der verlorene Sohn. Und dann sagt der Sohn, Vater, ich habe gesündigt. Und da läuft der Vater. Das ist die Schnellmethode, die ich anbiete. Und wenn Leute sich beugen und Buße tun, womöglich vor Gott zerbrechen mit echten Tränen, da gerät der Himmel in Bewegung. Diese Kraft wünsche ich euch, wünsche ich mir von Herzen. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, du weißt die Fülle der Fakten, die ganze Entwicklung, was sich abspielt in unseren Tagen, was uns bewegt. Ach Herr, falls wir wissen, hier sind Dinge nicht bereinigt, gibt, dass wir es in Ordnung bringen. Dann kommen, rückt näher. Manche meinen, gerade wegen dieser Ereignisse, es müsste eigentlich demnächst sein. Wir bekennen, wir wissen es nicht. Du allein weißt es und wir bitten dich, Herr, dass wir als solche erfunden werden, die nicht schlafend sind, sondern wachen. Und schenk, dass Freude im Himmel sein darf, weil Sünder Buße tun. Amen. So, jetzt dürfte man nicht mehr zu lange machen. Ich darf noch hoffentlich schnell auf den Büchertisch hinweisen. Einmalige Exemplare, also wo nur noch ein Exemplar gibt, das war eigentlich das Thema von gestern, Evangelikale und die Mystik. Der ehemalige Pfingstler Georg Walter hat eine super Fleißarbeit gemacht. Das ist eine Art Nachschlagwerk und da kann man nachlesen eben, was ist Mandala, wer war Makarios von Ägypten und so weiter, Juliane von Norwich, Teresa von Avila, Terstegen und wie heißt er noch, Richard Foster und so weiter. Also es ist ein super Nachschlagwerk und kostete, glaube ich, mal 11 Euro, das ist jetzt nur noch 5 Euro. Also wer da wirklich sich informieren will, greift zu. Dann noch ein Exemplar, da geht es um den Johannes Hartl, war die Reformation ein Irrtum? Er sagte, die Reformation war Sünde, weil sie war Spaltung. Dann, das habe ich ja vorgestellt, Hintergrund des Terrorismus. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, wir haben ja hunderte bis tausende Bücher vor der Wende in die DDR gebracht, offiziell, inoffiziell. Das habe ich nie gewagt, rüberzunehmen, bis auf eine Ausnahme, weil wenn sie mich damit erwischt hätten, dann hätte ich mich beerdigen lassen können, weil ich da aufgezeigt habe, die Millionen Toten durch die Kommunisten, durch die Linken und RAF und so weiter, ja, die ja auch 67 entstand. Dann, das habe ich das in euren Rahmen schon vorgestellt, dieses Büchlein hier, einmal meine Stellungnahme zu dem Thema Heilen von dem Buch Heilen wie Jesus und dann die Geschichte von den Joachim Friedl, das liest sich wie ein Krimi, der als echter Gläubiger hineingeraten ist in die Charismatik. Also wenn man da anfängt, dann kann man gewöhnlich nicht aufhören, aus Zeitgründen erzähle ich nicht mehr Details. Ich pflege immer zu sagen, wenn ihr Einschlafprobleme habt, dann lest den ersten Teil, meinen Beitrag. Braucht keine Pille nehmen, schlaft ihr so ein. Aber wenn ihr wieder aufwachen wollt, dann lest dieses Also wie ein Krimi. Ich habe es mal jemandem zugefaxt, dessen Frau hat reingeschaut, die konnte nicht aufhören. Es ist packend. Und es sind unsere Geschwister, aber es gibt eben die Möglichkeit einer Vermischung. Dann, das haben wir schon vorgestellt, die kräftigen Irrtümer, die Gott schicken wird, das haben wir vorgestern vorgestellt. 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Gott schickt ihnen kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Er wird auftreten mit lügenhaften Zeichenkräften und Wundern. Dieser Verführer, sagt die Bibel in 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Und Gott schickt kräftige Irrtümer. Das griechische Wort Energia, Energie, so ein Durchströmen, eine Kraft, eine Hitze, ein Vibrieren und so weiter. Man sieht Leute oft dann so stehen, den ganzen Leib zittern und dann fallen die um. Das sind die kräftigen Irrtümer der letzten Tage. Das ist nicht der Heilige Geist. Da kleben sie immer Joel darüber. Also das muss man in aller Deutlichkeit, hoffentlich auch in Liebe sagen. Und wer hat von Reinhard Bunke gehört? Das ist ein Sonderdruck, liegt auf für 1 Euro. Die Wunder des Reinhard Bonke, er ist ja inzwischen gestorben. Hier die Möglichkeit der Vermischung aufgezeigt, die sanfte Verführung. Paulus schreibt in Korinther, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Das waren die nämlich. Sagt ihm, bei euch hält man nicht das Mal des Herrn. Es gab in Korinth Tote. Er sagt in Kapitel 11, Vers 30, darum sind etliche unter euch schwache, kranke und ein Gutteil sind entschlafen, das heißt gestorben, weil sie sich vermischt hatten. Und da wusste ich, was das heißt in 1. Korinther 5. Übergeben diesen Menschen dem Teufel, der trieb Unzucht schlimmer als die Heiden, zum Verderben des Fleisches, dass er stirbt, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Und da habe ich das aufgezeigt von der Bibel her, diese Möglichkeit der Vermischung, die gerade Korinth war. Und ihnen muss ich ja sagen, ihr empfangt einen anderen Geist recht gerne im 2. Brief und zieht nicht am Fremden noch. Wie stimmt Christus mit Belial? Licht mit Finsternis. Ist sehr aktuell geworden. Die letzte Pro, ein Beitrag mit der Bibel zu Yoga. Ja, man mischt Christus und Belial. Licht und Finsternis. Also, die Dinge brechen an. Und jetzt zum Schluss. Aber vielen Dank. Ihr habt wirklich durchgehalten bis zum bitteren Ende. Roche Libi, Sprachenreden oder Zungenreden. Roche Libi ist ein Multitalent. Er kann 10 Sprachen. Er hat Musik studiert und so weiter. Und er greift niemanden an. Das Wort pfingstcharismatisch kommt nicht vor. Er erklärt nur, was ist Zungenrede. Und er beginnt mit der Schöpfung. Adam konnte von Anfang an sprechen. Das eindrücklichste Beispiel, wo das Wort Glossa in der griechischen Übersetzung Septuaginta das erste Mal im Alten Testament auftaucht, ist 1. Mose 11, das babylonische Gericht, es hatte alle Welt nur eine Glossa, nur eine Sprache. Und dann verwirrt Gott die Sprachen. Die Völker wollen ähnlich so wie heute den Turmbau zu Babel. Gott zerstreut sie. Und ab 1. Mose 12 redet Gott nur noch Hebräisch. Berufung des Abraham wird geschildert und in dir sollen gesegnet werden allen Völkern. Und dann bereitet Gott die nationale Wiege für den Erlöser vor und dann kommt Pfingsten. Und Pfingsten ist das Umkehr von Babylon. Und da wird es eigentlich am besten erklärt von diesem babylonischen Gericht, ja, was das Zungenreden war. Angenommen, wir wären damals in dieser Zeit 1. Mose 11, wir sollten uns trennen, wir kleben aufeinander. Jetzt spricht auf einmal meine Frau Französisch, das ist sowieso ihre Schulsprache, und er spricht Russisch, und er spricht Thai, und er spricht Baruski, und Portugiesisch, und was das alles nicht geben mag, sind wir getrennt. Und Gott hat die gemeinsame Sprache gelöscht. Und das ist der Unterschied zu Apostelgeschichte 2, Pfingsten, da wird das Wesen des neuen Bundes offenbart, bis Golgatha, bis Pfingsten wurde der Ratschluss Gottes nur in einer Sprache einem Volk zuteil. Und dann hören sie auf einmal zu Pfingsten in ihrer Sprache die großen Taten Gottes. Jetzt redet Gott also nicht nur Hebräisch, sondern jetzt wendet er sich allen Völkern zu und hat die gemeinsame Sprache nicht gelöscht. Petrus predigte dann in der Sprache der Juden, es war damals Aramäisch. Und mit diesem Schlüssel, dass Zungenreden war, die Fähigkeit, eine existierende Sprache zu sprechen, ohne sie gelernt zu haben, geht er durch die ganzen schwierigen Abschnitte, 1. Korinther 12, Kapitel 13, Kapitel 14. Und es ist nicht langweilig und es ist super überzeugend, dass man kennt, das ist das Echte und das ist das Falsche. Also jetzt habt ihr lang genug gelitten. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Kaliorexi, das ist Griechisch für guten Appetit, Hebräisch Bete Avon. Und vielen Dank für euer geduldiges Ausharren. Haben wir noch irgendwie eine wichtige Ansage?